Priscilla und Lukas, wann habt ihr euch das letzte Mal bewusst fürs Sparen entschieden und gegen den Kauf von etwas, was ihr eigentlich gerne gehabt hättet?
Ich habe am letzten Samstagmorgen wirklich vor, die Gesamtausgabe von Klaus Merz zu kaufen. Klaus Merz ist ein Aargauer Schriftsteller und habe es dann gleich nicht gemacht.
Um welchen Kostenpunkt wäre es denn da gegangen?
200 Franken.
Wie ist es bei dir, Priscilla?
Also ehrlich gesagt, mir kommt gerade nichts in Sinn. Jetzt ist so bis Weihnachtszeit, das ist nicht so Zeit zum Sparen. Und ob das gescheit ist oder nicht, sehe ich den ersten Monat.
Ganz anders ist es beim Bund. Dort geht es im Moment um fast nichts anderes als Sparen. Seit zwei Wochen nämlich ringt das Parlament ums Budget fürs nächste Jahr. Der Donnerstag geht es im Ständerat dann noch um ein milliardenschweres sogenanntes Entlastungspaket. Macht Sinn, dass die Schweiz viel mehr Geld ausgibt für Weinbauern als für die Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen? Dass sie eine möglichst schnelle Aufrüstung mit enorm hohen Summen finanziert, gleichzeitig aber die Entwicklungszusammenarbeit zusammenkürzt und nicht bereit ist, ein paar Millionen für eine Nachtzugverbindung auf Malmö zu zahlen? Und ist es überhaupt nötig, dass die Schweiz spart, spart und spart? Oder könnten wir auch ein paar Jahre rote Zahlen schreiben, weil wir ja viel weniger Schulden haben als zum Beispiel unsere Nachbarländer? Über diese Fragen wollen wir heute reden. Bei mir im Studio sind Priscilla Imboden, Bundeshausredaktorin von der Republik. Und der Lukas Häuptli, er leitet das Ressort Politik und Recherche. Mein Name ist Dennis Bühler, ich berichte mit der Priscilla zusammen für die Republik aus Bern. Hallo zusammen.
Hallo zusammen.
Hallo zusammen.
Immer im Dezember entscheidet der National- und der Ständerat über das Budget fürs nächste Jahr. Und es kommt zu einem dreiwöchigen Ping-Pong zwischen den beiden Parlamentskammern. So auch das Jahr. Fällt es euch eigentlich auch schwer, da den Überblick zu behalten, was genau entschieden worden ist und welche Entscheidungen noch bevorstehen?
Ja, sehr. Also es geht hin und her. Es sind die einzelnen Budgetposten. Es ist schwierig zu vergleichen, was ist denn letztes Jahr ausgegeben worden. Wir bekommen zum Glück immer wieder ein bisschen Überblick. So summarische E-Mails von der Finanzverwaltung, das hilft, aber man muss selber auch noch recherchieren.
Mir geht es genau gleich. Den Überblick zu behalten ist extrem schwierig. Und dazu trägt dabei, dass die Berichterstattung über Budgetdebatten im Parlament sehr, sehr unvollständig ist.
Genau, es sind häufig kleine Entscheidungen, die grosse Aufmerksamkeit bekommen. So auch letzte Woche, wo es um den Kampf gegen Gewalt an Frauen gegangen ist, wo der Nationalrat am Anfang zusätzliche Gelder verweigert hat. Wir kommen dann gar noch darauf zurück. Aber reden wir zuerst vielleicht über das grosse Ganze und um die Frage, wie viel Geld es überhaupt bei so einem Bundesbudget geht und welche sind die grössten Posten?
Also alles in allem hat der Bund vor im Jahr 2026 ein bisschen mehr als 90 Milliarden Franken auszugeben und budgetiert mit Einnahmen von knapp 90 Milliarden Franken. Das gibt ein Defizit von etwa 800 Millionen Franken. Das ist der grosse Rahmen. Und wenn du vorher die Sparübungen im Parlament angesprochen hast, geht es ja zum Teil um 1 Million Beträge. Ich habe kurz ausgerechnet, was 1 Million gemessen an dem Gesamtbudget ist. Das ist 0,001% von allen Ausgaben, die der Bund vorhat im nächsten Jahr.
Das ist also wenig. Was aber auch wenig ist, das müssen wir noch sagen, ist, dass das Parlament, das ja jedes Jahr entscheidet, wie viel Geld das der Staat nächstes Jahr ausgibt, gar nicht über alles entscheiden kann, sondern nur über die sogenannten ungebundenen Ausgaben. Das sind die Ausgaben, die nicht per Gesetz schon definiert sind, wie zum Beispiel die AHV, Sozialversicherungen oder Fonds für die Finanzierung des Verkehrs. Das sind alles gebundene Ausgaben. Und die machen den grössten Teil des Bundesbudgets aus, nämlich etwa 70%. Das Parlament kann nur über die 30% entscheiden, jährlich, wie viel ausgegeben wird. Und darum werden immer wieder über die gleichen paar Themen diskutiert in dieser Frage.
Du hast natürlich recht, ungebundene Ausgaben, das sind Ausgaben, wo das Parlament im Rahmen der Budgetdebatte darüber befinden kann. Bei den gebundenen Ausgaben nicht, aber nur im Rahmen der Budgetdebatte kann das Parlament nichts sagen. Aber selbstverständlich kann das Parlament sonst jederzeit sogenannte gebundene Ausgaben auch wieder neu ordnen. Zum Beispiel, wie viel der Bund automatisch an die AHV zahlen muss. Zum Beispiel, wie der Strassenverkehr oder der Eisenbahnverkehr selbstfinanziert werden.
Es braucht einfach eine Gesetzesänderung und geht länger. Also genau. Sie können es nicht in dieser Dezember-Session abschließend entscheiden, wie jetzt der restliche Betrag.
Genau, also das Bundesbudget muss in der Dezember-Session unter Dach und Fach gebracht werden, sonst haben wir ein Problem. Wie läuft denn so eine Budgetdebatte ab? Geht das einfach streng nach Parteidoktrin? Also muss man sich das so vorstellen, dass die Grünen möglichst viel Geld möchten für den Klimaschutz, die SP möglichst viel für den Sozialstaat, die SVP vielleicht am meisten für die Bauern, und die FDP am liebsten so viel sparen wie nur möglich, damit es zu Senkung von Steuern kann kommen? Oder tut jede Parlamentarierin und Parlamentarier die eigene Lobby vertreten?
Ich glaube, Lobbypolitik ist nach wie vor ein ganz wichtiger Teil der Budgetpolitik. Viele Parlamentarier und Parlamentarierinnen stimmen streng nach einer Lobby oder nach einer Klientellogik ab. Also die Klientel, die sie wählen oder die sie vertreten, die sollen am meisten Geld bekommen. Daneben gibt es aber, und das finde ich jetzt in dieser Budgetdebatte schon interessant, neue Bruchlinien. Zum Beispiel eine Bruchlinie, die neu ist, entlang von frauenpolitischen Anliegen bzw. Gelder für frauenpolitische Anliegen.
Also es ist schon so, dass es nach Partei geht. Auch, also es gibt wie eine Überlappung, oder? Lobbypolitik und die politischen Präferenzen. Und das Resultat widerspiegelt auch die politischen Mehrheiten im Parlament, nämlich, dass tendenziell gespart wird bei den Anliegen, bei den Themen, die den Linken wichtig sind. Entwicklungszusammenarbeit, Klimaschutz, Biodiversität und die anderen Orten, wo eher die Bürgerlichen sich und die Rechten sich dahinter stellen, aber Landwirtschaft und Armee wird eher mehr ausgeben.
Ich habe es eingangs gesagt, eine Frage, die besonders viel Aufmerksamkeit bekommen hat in dieser Session, war die Frage vom Budget für den Schutz von Frauen vor Gewalt. Dort hat der Ständerat anfänglich ja das Budget ein bisschen aufgestockt, von 16 auf 17 Millionen ungefähr. Der Nationalrat dann aber heute vor einer Woche bei der ersten Beratung Nein gesagt und nachher ist etwas ins Rollen gekommen.
Ja, da ist um zusätzliches Geld für Kampagnen gegen Gewalt an Frauen gegangen. Und der Nationalrat hat gesagt, das zusätzliche Geld soll nicht gesprochen werden. Und auf das aber hat es Reaktionen gegeben. Es hat eine Demo gegeben am Dienstagabend vor dem Bundeshaus. Es hat Mails gegeben oder eine Mailflut an Nationalrat und Ständeratsmitglieder. Und auf das aber hat nachher der Ständerat gesagt, mal die zusätzliche Million soll es geben. Da finde ich, ich habe es vorher erwähnt, schon interessant, dass es eben auch, wie gesagt, neue Bruchlinien gegeben hat. Und zwar entlang von Männern und Frauen. Es hat durchaus auch rechte Politikerinnen gegeben, die für die zusätzliche Million gestimmt haben. Und dann hat es aber sehr viele auch Mitte-Frauen gegeben, die gegen die zusätzliche Million gestimmt haben. Unter anderem die Mitte-Fraktionschefin Yvonne Bürgin.
Ist denn das Ganze ein Beispiel dafür, dass die Zivilgesellschaft keinen Einfluss entfaltet, auch bei einem trockenen Thema wie einer Budgetdebatte oder einfach gelungenes Marketing von 1-2 Parlamentarierinnen, Tamara Funicello, Anna Rosenwasser, beide von der SP?
Ja, vielleicht noch zu dem, ich habe es ja schon spannend gefunden, dass im Nachgang von dieser Aktion FDP-Mitglieder sehr, sehr harsch reagiert haben. Der FDP-Nationalrat Hans-Peter Portmann hat auf X unter anderem von politischem Extremismus geredet. Die FDP-Nationalrätin Bettina Balmer im Blick von mentaler Vergewaltigung. Das ist natürlich, Entschuldigung, der Ausdruck jenseits, weil sie haben vom eigentlichen Thema abgelenkt. Das eigentliche Thema sind Massnahmen gegen Gewalt an Frauen gewesen. Es hat in diesem Jahr 27, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, 27 Femizide gegeben. Ich würde mal sagen, der Handlungsbedarf in diesem Bereich ist ganz offensichtlich.
Das ist auch, glaub, der Grund, warum das gelungen ist. Wir werden noch diese Woche sehen, ob sich das bestätigt. Aber man hat hier ein Thema, wo ganz klar etwas muss unternommen werden. Und das verbunden mit einer raschen Mobilisierung, mit einem guten Politcampaigning. Das ist so ein bisschen ein Extrembeispiel, wo etwas doch im Kleinen bewirkt werden kann.
Wer auch immer extrem gut campaignt und gut lobbyiert, ist der Bauernverband. Wie immer wird nämlich die Landwirtschaft auch bei diesem Budget wieder von fast allen Sparübungen verschont bleiben. Einerseits, was den Schutz vor Wölfen angeht bei den Schöfen, andererseits auch bei der Unterstützung der Weinbauern. Ich habe es ganz am Anfang kurz erwähnt. Der Bundesrat hat für die Weinbauern eh schon 95 Millionen Franken eingeplant. Das Parlament hat dann gefunden, lange nicht, packen wir noch 10 Millionen obendrauf. Wie schaffen das die Bauern?
Ja, die Bauern haben eine ungewöhnlich grosse Lobby hier in der Schweiz. Also laut der Plattform Lobbywatch haben mehr als 60 Parlamentsmitglieder Verbindungen in die Landwirtschaft. Und was noch dazu kommt in den letzten Jahren, ist, sie sind eine Art eine Koalition eingegangen mit der Wirtschaftsinteressen, mit der Economy Suisse und den Wirtschaftsverbänden. Und die helfen einander in den Wahlen und in den Abstimmungen und auch in diesen Budgetdebatten.
Und man darf nicht vergessen, der Präsident des Bauernverbandes ist der St. Galler Mitte-Nationalrat, der Markus Ritter. Und wenn man in der Schweiz Abstimmungen gewinnen will, dann braucht man meistens zumindest die Mitte. Der Markus Ritter, das ist meine Einschätzung, ist der Meister von der Klientel- und Gegengeschäftspolitik. Er sagt, ich gebe dir das, dafür kommst du auf der anderen Seite selbst zurück über. Priscilla hat es erwähnt, die Koalition mit den grossen Wirtschaftsverbänden, die ist ja reingegangen und dort spielt das Gegengeschäft oder die Gegengeschäft immer wieder und das sagt man eben auch in den Budgetdebatten. Besonders interessant finde ich natürlich, die Rechten tun ja gerade bei den Budgetdebatten immer wieder ordnungspolitisch argumentieren. Ordnungspolitisch argumentiert von rechts heisst, möglichst wenig Staatsausgaben und das spielt eigentlich immer oder fast immer eben ausser bei den Bauern.
Bauern sind auf gutes Lobbying angewiesen, weil die Landwirtschaft eben zu diesen unbundenen Ausgaben gehört, die du, Priscilla, vorher erklärt hast. Genauso die Entwicklungszusammenarbeit, der gelingt es aber viel schlechter, die Verteidigungskämpfe jeweils im Dezember für sich zu gewinnen. Was macht sie denn schlechter als Bauern? Oder wieso muss die immer wieder federn lassen, die Entwicklungszusammenarbeit?
Ja, die unter Kürzungen leiden in der Entwicklungszusammenarbeit, die haben kein Stimmrecht und sind im Ausland. Also das ist klar, dass die Wirkung auf das Parlament da viel kleiner ist. Das ist eine kleinere, weniger starke Lobby, die vor allem auch über staatliche Gelder und über Spenden finanziert ist. Und die vermasst nicht, so eine breite Koalition mit den Bauern einzugehen, um ihre Freunde zu verteidigen.
Und was ich würde ergänzen, die SVP führt seit Jahren, wenn nicht sogar seit Jahrzehnten, eine Kampagne gegen die Entwicklungszusammenarbeit. Die SVP sagt, wenn wir helfen wollen, dann müssen wir in der Schweiz helfen und sicher nicht zum Beispiel im globalen Süden. Und was ich schon auch noch bemerkenswert finde, Umfragen in der Bevölkerung haben ja immer, fast immer, ein gegenteiliges Ergebnis zutage gebracht. Die Bevölkerung hat immer gesagt, die Schweiz soll sich solidarisch zeigen. Und die Schweiz soll eben Entwicklungszusammenarbeit zum Beispiel im globalen Süden machen.
Heisst das auch, dass das Parlament oder vielleicht auch die Politik als Ganzes inklusive Bundesrat ein bisschen am Willen vom Volk vorbei politisiert, wenn sie trotz diesen Umfragen bei der Entwicklungszusammenarbeit immer den Rotstift ansetzen?
Ja, das mag in gewissen Bereichen stimmen. In anderen Bereichen, glaube ich, ist das Parlament durchaus Vertreter, Vertreterin von der Bevölkerung. Wir kommen vielleicht später noch darauf zurück, das Parlament sagt, wir wollen unbedingt sparen für ein ausgeglichenes Budget und zum Beispiel nie über höhere Steuern redet. Dort würde ich sagen, ist das Parlament auch nicht gerade am Puls der Bevölkerung.
Wir kommen jetzt sicher auf die Einnahmenseite noch zurück. Bleiben wir noch kurz bei der Entwicklungszusammenarbeit. Priscilla, dort ist mir etwas aufgefallen, nämlich, dass Gelder nicht nur gestrichen oder gekürzt werden, sondern auch, dass eine Umschichtung stattfindet, nämlich von der DEZA, der Direktion für Entwicklungszusammenarbeit, die zum Aussendepartement gehört, hin zum Staatssekretariat für Wirtschaft, die zum Wirtschaftsdepartement gehört. Was hat es da mit dem auf sich?
Also das ist schon eine recht krasse Sache. Das wird auch nicht so darüber berichtet, weil der Fokus nicht so auf dem Thema ist in den Medien. Aber man will einerseits sparen bei der Entwicklungszusammenarbeit und andererseits will man Beträge wegnehmen aus der Direktion für Entwicklungszusammenarbeit DEZA, die im EDA, im Aussendepartement, angesiedelt ist, und ins SECO, also ins Staatssekretariat für Wirtschaft, das beim Wirtschaftsdepartement angesiedelt ist, will man umverteilen, weil auch das Wirtschaftsdepartement macht Entwicklungszusammenarbeit, aber eher in Schwellenländern und eher auch zugunsten von der Schweizer Industrie und der Schweizer Firmen, die dort tätig sind. Und das sollte dort umbiegen werden, entgegen den Versprechen von letztem Jahr. Und das hat dazu geführt, dass sogar Karin Keller-Sutter, die Bundesrätin, sicher keine linke Aktivistin, hat gesagt, das geht zu weit. Man entzieht damit den ärmsten Ländern 20 bis 25 Millionen Franken. Das ist viel. Allianz Süd rechnet vor, dass in den nächsten Jahren das Budget für die Entwicklungsländer sinkt um 20% der solchen Massnahmen. Das ist also wirklich ein Kahlschlag.
Was man bei dieser Umschichtung vom einen Budgetposten zum anderen Budgetposten eben sieht, ist, dass da Entwicklungszusammenarbeitsgelder zu Gelder zur Förderung der Schweizer KMUs gemacht werden. Das sieht man im Fall Ukraine. Dort hat jetzt UNRWA gesagt, wir tun, ich weiss nicht mehr genau wie viel, sagen wir 15 Schweizer Unternehmen, tun wir unterstützen finanziell. Und diese Schweizer Unternehmen sollen in der Ukraine was auch immer genau machen. Also, Am Schluss profitiert dort möglicherweise die ukrainische, notleidende ukrainische Bevölkerung schon auch. Aber auch, oder vielleicht sogar zuerst, profitieren Schweizer KMUs.
Während es ums Budget jetzt 3 Wochen lang geht, steht jetzt am Donnerstag noch ein Entlastungspaket auf dem Programm. Das hat noch viel grössere Einschnitte, potenziell zumindest, wenn es dann auch so durch das Parlament durchkommt. Wie stehen die beiden Sachen zueinander? Budget für das Jahr 2026 und Entlastungspaket ab dem Jahr 2027?
Ja, Budget ist einfach das Budget für das nächste Jahr. Wir haben es gesagt, plus minus 800 Millionen Franken Defizit. Und das Entlastungspaket 27 heisst darum so, weil es die Finanzaussichten ab dem übernächsten Jahr, also ab 2027, anschaut. Und dort hat eine Expertengruppe im Auftrag von der Finanzministerin und Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter ausgerechnet, dass ab dem 27 Defizit von bis zu 4 Milliarden pro Jahr drohen. Und darum hat die Expertenkommission auch Sparvorschläge gemacht, die ungleich höher sind als die Sparübungen, die wir hier jetzt im Parlament sehen.
Und kommen denn die durch, die 4 Milliarden Reduktion?
Nein, also sie sind schon massiv zusammengestrichen worden, schon in den Finanzkommissionen. Man sieht auch halt die Auswirkung wieder, auch wie beim Budget, von den verschiedenen Interessengruppen und wer erfolgreich ist und wer nicht.
Sind das die gleichen wie beim Budget?
Das sind genau die gleichen praktisch. Sie sind Bauern, Sport. Man hat zum Beispiel das Jugend- und Sportprogramm zusammenstreichen, sehr unpopulär. Die Kantone bringen sich ein und schauen, dass das nicht auf sie abgewälzt wird, die Sparmassnahmen. Und bei der Bildung hat man jetzt da auch entschieden, weniger zu sparen als geplant. Und wo weiterhin gespart wird, ist Klimaschutz. Dort will man das Gebäudeprogramm zusammenstreichen und natürlich bei der Entwicklungszusammenarbeit.
Der Elia Blüle, unser Kollege, hat im Übrigen gestern in der Republik einen Artikel geschrieben und dort drin zeigt er auf, was das eben heisst, dass eben die Schweiz das Klimaziel noch viel weniger erreicht, als sie sonst noch nicht erreicht.
Den Text verlinken wir natürlich in den Shownotes. Lukas, du hast vorher gesagt, die Idee bei dem Entlastungspaket, die hat der Bundesrat nicht alle selber generiert, sondern Karin Keller-Sutter hat als Finanzministerin eine externe sogenannte Expertengruppe damit beauftragt, Ideen zu generieren. Präsidiert vom Serge Gaillard, dem langjährigen Direktor von der Eidgenössischen Finanzverwaltung, der inzwischen eigentlich pensioniert ist. Aber es sind auch andere Leute dabei gewesen. Vor allem einer hat bei uns mediale Aufmerksamkeit bekommen in der Republik.
Ja, du hast es gesagt, Serge Gaillard war offiziell Präsident dieser Expertengruppe. Aber ganz ein wichtiger Mann war der Christoph Schaltegger. Er ist an der Universität Luzern tätig und hat dort ein eigenes Institut gegründet. Ich würde mal sagen, das Institut kann man als rechtslibertär anschauen. Das heisst, er will Staatsausgaben möglichst tief behalten. Der Christoph Schaltegger war immer wieder Thema in Artikeln von der Republik. Unser Kollege Yves Wegelin hat das mehrmals thematisiert. Er ist sicher auch ganz nah an der Idee der sogenannten Schuldenbremse.
Ja, bleiben wir doch gerade bei dieser Schuldenbremse. Was ist das überhaupt?
Also die Schuldenbremse ist, glaube ich, wird so als Schweizer Erfindung gerühmt. Und da geht es darum, dass die Schweiz muss ausgeglichene Budgets haben muss, wenn sie mehr einnimmt, als sie ausgibt, dann geht das in Schuldenabbau. Und das hat auch dazu geführt, dass die Schulden wirklich deutlich gesunken sind in den letzten Jahren auf jetzt rund 17-18%, was im internationalen, vom BIP, also von der Wirtschaft, was im internationalen Vergleich sehr tief ist. Also das ist vom Schuldenabbau her ist das ein grosser Erfolg. Es tut aber die Finanzpolitik in ein enges Korsett drücken, dass sie nicht kann zwischendurch noch ein bisschen mehr ausgeben, als sie einnimmt. Das wird durch das massiv erschwert.
Aber das heisst, es ist eigentlich ein falscher Begriff. Es geht nicht nur darum, die Schulden zu bremsen, sondern die werden sogar reduziert.
Genau, die werden abgebaut.
Vielleicht noch etwas zu der Schuldenbremse. Ich glaube, es ist symptomatisch, dass die Idee von der Schuldenbremse in den 1990er Jahren aufgekommen ist. Das ist auch in der Schweiz ein Jahrzehnt oder schon fast ein Zeitalter vom Neoliberalismus gewesen, möglichst wenig Staat. Sie ist 2003 dann in Kraft getreten. Was ich eben auch spannend finde, wieso ist eigentlich die Schuldenbremse, ich würde sagen, auch in der Bevölkerung so populär? Weil der Finder von der Schuldenbremse gesagt hat, eigentlich muss der Staat genau gleich haushalten wie ein privater Haushalt. Und das hat sehr viele Leute eingeleuchtet, weil alle würden sagen, ja, ich allein oder ich mit meiner Familie, ich sollte eigentlich nicht Schulden machen. Und darum muss ich, wenn ich Schulden habe, die möglichst abbauen. Und das Ziel ist eigentlich ein schuldenfreies Haushalten. Das ist aber ein Irrtum.
Wieso ist das ein Irrtum?
Weil der Staat einfach, oder der Staatshaushalt nicht mit einem privaten Haushalt zu vergleichen ist, weil der Staatshaushalt einfach andere Aufgaben hat. Und da sind Ökonomen sich einig, es macht durchaus Sinn, dass der Staat Schulden macht und mit diesen Schulden auch Investitionen machen kann in Bereiche, die nachher der Bevölkerung zugutekommen.
Was ist denn die richtige Anzahl von Schulden? Also was ist der, sollte es einfach null sein? Also wir tendieren jetzt, wenn wir so weitermachen, gegen null. Wenn man einfach würde sagen, sie tut die Schuldenquote stabilisieren, was ja eigentlich von der Bremse her die Idee wäre gewesen, und die im Verhältnis zum BIP würde berechnen oder würde ansetzen, dann könnte man Stand heute 1,7 Milliarden Franken mehr pro Jahr ausgeben. Also der Spardruck wäre viel kleiner.
Es gibt selbstverständlich Staaten, die zu hohe Schulden haben und die aus einem laufenden Ausgabenbudget viel zu viel Geld in Schuldzinsen investieren müssen. Das Problem gibt es selbstverständlich auch. In der Schweiz ist, ich bin selber nicht Ökonom, aber ich würde gleich sagen, in der Schweiz ist nicht das Problem. Wir haben Schuldzinsen von pro Jahr etwa 800 Millionen Franken. Auch das ist nicht einmal 1% vom ganzen Ausgabenbudget.
Lukas, du hast vorher mal gesagt, vielleicht tut im Bereich Einnahmen Politik an den Meinungen vom Volk vorbei regieren. Tatsächlich hat ja die Finanzministerin Karin Keller-Sutter von der FDP in den letzten Monaten einen Satz immer und immer wiederholt, nämlich, wir haben ein Ausgabenproblem, kein Einnahmenproblem. Ist das reine FDP-Propaganda?
Es gibt Umfragen, wo die Befragten aus der Bevölkerung gesagt haben, man soll für einen ausgeglichenen Staatshaushalt durchaus auch Steuererhöhungen in Betracht ziehen. Ich würde persönlich sagen, weil wir ständig nur über alle möglichen und unmöglichen Ausgabensenkungen reden, haben wir eigentlich ein Einnahmenproblem. Ich glaube, es gibt ein ganz grosses Tabu in der Finanzpolitik in der Schweiz. Das Tabu sind Steuererhöhungen. Und zwar Steuererhöhungen dort, wo es wirklich auch einschenkt. Was im Raum steht, sind Erhöhungen bei der Mehrwertsteuer. Das ist meines Erachtens eine sozial ziemlich unglückliche Steuer, weil es eben den Konsum von allen Menschen besteuert. Aber wenn man Vermögenssteuern oder Einkommenssteuern wird erhöhen, dann wäre das eine viel attraktivere Sache, zumindest für den Staatshaushalt.
Wieso ist denn das kein Thema, Priscilla? Vermögenssteuern erhöhen oder eine Erbschaftssteuer einführen, die den Namen auch verdient?
Ja, weil es immer wieder scheitert, gerade bei der Bevölkerung jetzt gerade. Der neueste Versuch, eine Erbschaftssteuer einzuführen, ist ein grosser Flop gewesen. Das bremst natürlich die solche Debatte. Und andere Sachen, die scheitern schon im Parlament. Interessant war zum Beispiel, dass Evelyn Wittmer-Schlumpf, wo sie Bundesrätin war im Finanzdepartement, sie vorgeschlagen, dass man, nachdem dass man das Bankgeheimnis gegenüber dem Ausland abgeschafft hat, dass man das auch im Inland abschafft und dadurch Vermögen nicht vor dem Fiskus kann versteckt werden. Das ist dann schon im Parlament gescheitert und das könnte potenziell sehr einträglich sein. Es gibt Schätzungen von Professor Marius Brühlhardt, dass sich etwa 400 Milliarden Franken liegen auf Schweizer Bankkonten versteckt vor dem Staat und wenn man das würde aufdecken und besteuern, wären das so 2,5 Milliarden mehr Franken Einnahmen. Also da gibt es noch Sachen, die man einfach nicht ansprechen will in der Schweiz, die doch auch dazu beitragen könnten, dass man da nicht so viel sparen muss.
Stattdessen geht es bei dem Entlastungsprogramm nur um die Ausgabenseite, die jetzt eben diese Woche im Ständerat ist, im Frühling dann auch noch in den Nationalrat kommt und am Schluss wahrscheinlich an die Urne, weil die SP und die Grünen sehr wahrscheinlich werden das Referendum ergreifen. Haben die das Gefühl, das hat überhaupt eine Bedeutung letztlich? Also wird das Entlastungspaket überhaupt je umgesetzt oder geht das sowieso runter?
Ich glaube, vorweg muss man sagen, dass das möglicherweise gar nicht reicht, das Entlastungspaket, das hier im Raum steht, weil ja mehr Ausgaben noch dazukommen. Finanzierung von der 13. AV-Rente, Finanzierung von einem Militär, das viel grösser sein soll als heute. Stichwort 1% vom ganzen BIP soll ins Militär investiert werden. Das ist deutlich mehr als heute. Also schon nur da muss man sagen, wahrscheinlich müsste das Entlastungspaket, wenn man so will, schnüren, noch viel grösser sein. Ich persönlich sehe eigentlich keine mehrheitsfähige Lösung. Nicht einmal im Parlament, geschweige denn vor dem Volk.
Die Armee, das 1%, das bis ins Jahr 2032 soll eingesetzt werden, das 1% vom Bruttoinlandprodukt, das wäre fast eine Verdoppelung von heute 5 Milliarden auf 10 Milliarden. wie man das finanzieren soll, da herrscht im Parlament grosse Uneinigkeit. Ist das nach wie vor so oder wo stehen wir dort?
Es ist immer noch so und ich muss sagen, es ist auch ein bisschen peinlich, weil es ist vom Anfang an klar gewesen. Man hat kurz nach dem Beginn des Krieges, nach dem Angriff von Russland auf die Ukraine, hat das Parlament entschieden, mehr ausgeben für die Armee, 1% vom BIP. Und seither machen sie einen Eiertanz rund um die Schuldenbremse, weil sie nicht die Steuern erhöhen wollen. Aber es ist schon dann klar gewesen, das geht nicht ohne. Von diesen ungebundene Ausgaben machen die Milliarden für die Armee nämlich über 12% aus. Da kann man noch die ganze internationale Zusammenarbeit zusammenstreichen. Es reicht immer noch nicht. Also es wird Zusatzeinnahmen brauchen. Und es sind ein paar Ideen aufgeploppt und dann im Parlament wieder abgelehnt worden. Eben sei es quasi eine Finanzierung an der Schuldenbremse vorbei, über einen Fonds oder eine Anleihe, eine Wehranleihe rausgeben. Oder zum Schluss bleibt jetzt noch quasi der einzige Vorschlag, wo möglicherweise mehrheitsfähig ist vom Ständerat Benedikt Würth, eine Mitte-Partei, eine Mehrwertsteuererhöhung für die Finanzierung der Armee. Aber es ist noch alles weit weg davon, entschlossen zu werden.
Ich glaube, ein grundlegendes Problem ist noch, dass man einmal sagt, wir wollen 1% vom BIP für die Rüstung. Aber eigentlich hat zum Beispiel auch der Verteidigungsminister Martin Pfister gar noch nie richtig können sagen, für was genau man das Geld einsetzen will. Er hat jetzt ja ein Strategiepapier hat er vorgelegt, aber auch das, Priscilla, du weißt das sicher mehr als ich, aber auch das kommt von mir aus gesehen ziemlich unkonkreter her. Also ich glaube, das hätte in der Schweiz noch nie funktioniert, dass man einfach Geld bewilligt, ohne dass man genau weiss, für was man es braucht.
Ja, das VBS hat einfach ein zusätzliches Problem, das Verteidigungsdepartement, dass es halt jetzt gerade wirklich nicht sehr gute Falle hat gemacht, jetzt in den Beschaffungen von den letzten Jahren. Es hat immer wieder Pannen gegeben, Kostenüberschreitungen. Jahrelang hat man versprochen, die Kampfjets sind ein Fixpreis von den Amerikanern. Es ist jetzt kein Fixpreis, es kostet jetzt viel mehr. Man weiss nicht mal, wie viel mehr. Und was noch dazu kommt, ist, dass bei dieser Aufrüstung, ist, dass die ganzen europäischen Staaten, die rüsten auch auf. Die Schweiz ist dort hinterst in der Schlange als kleiner neutraler Staat und kommt je nachdem gar nicht dazu, die Rüstung, die sie vielleicht möchte und vielleicht könnte finanzieren, zu kaufen.
Der Serge Gaillard, der die Expertengruppe präsidiert hat, mit diesen Vorschlägen für das Entlastungspaket, hat kürzlich in einem Interview gesagt, Politik habe verlernt zu sparen. Politiker vertreten nämlich die Anliegen, die sie wichtig finden und da gänge häufig oder manchmal ist das Interesse an einem ausgeglichenen Haushalt ein bisschen verloren. Stimmen dir am Serge Gaillard zu?
Nein, aber interessant finde ich eigentlich, dass der Serge Gaillard, der eben Präsident ist von dieser Sparexpertenkommission selber, eine bemerkenswerte Biografie hat. Er ist ja während Jahrzehnten schon fast linker Gewerkschafter gewesen, wo er eine andere Haushaltspolitik für die Schweiz gefordert hat. Und dann hat er sie gut bezahlte Posten im Wirtschafts- und im Finanzdepartement geschafft. Und seitdem erzählt er, wie die Schweiz soll sparen und jetzt eben neuerdings, wie die Schweiz verliert hat, Heigi zu sparen. Ich habe es vorher schon gesagt, ich glaube, in der Schweiz müssen wir vermehrt diskutieren, wo als höhere Steuern sinnvoll wären und wo als sie auch sozial wären.
Da kommen wir auch wieder zurück auf den Satz von der Bundesrätin Karin Keller-Sutter, dass wir ein Ausgabenproblem haben und kein Einnahmenproblem. Und das stimmt natürlich, wenn man rein die Zahlen anschaut, aber es hat natürlich auch einen politischen Hintergrund, nämlich die Aufgaben, die man vollführen aus der Politik, die haben zugenommen und man hat gleichzeitig nicht wollen bei den Einnahmen aufschrauben. Und darum ist man jetzt in dieser Situation. Und was auch noch dazu kommt, ist, dass halt immer weniger der Anteil der Gebundenen hat gestiegen. Das heisst, man hat immer einen kleineren Anteil, den man noch sparen kann. Und das macht Sparen natürlich immer schwieriger, solange das so bleibt.
Das heisst, mit Budget wird auch Politik gemacht. Das war es von dieser Folge der Sondersession, einem Politik-Podcast der Republik. Wir freuen uns sehr, wenn Sie im Dialog alles andere als sparsam sind und exzessiv mitdiskutieren über unser Thema von dieser Woche. Allgemeines Feedback zu der Sondersession können Sie uns auch per Mail oder mit einer Sprachnachricht zukommen lassen. Und zwar an audio@republik.ch oder auf die Nummer 079 507 6059. Die nächste Ausgabe von der Sondersession gibt es heute in 4 Wochen, am 13. Januar 2026. Wir machen nämlich eine kurze Weihnachtspause. Danke Ihnen fürs Zuhören bei der Sondersession und gute, erholsame Festtage. Und danke euch, Priscilla und Lukas, fürs Mitdiskutieren.
Merci
euch. Merci euch. Ciao zusammen.
Ade.